Vater, ich danke dir, dass du Hartmut begabt hast. Danke, dass er schon sehr lange lernen darf, aus deinem Wort zu predigen und das ausüben darf. Danke, dass du ihn auch für heute vorbereitet hast, dass du ihm Gedanken geschenkt hast. Und ich bitte dich um deinen Segen jetzt für die Predigt, dass er nicht nur aus sich heraus redet, sondern dass er aus deiner Vollmacht spricht. Sprich du durch ihn zu uns und mach unsere Herzen auf, dass wir verstehen, was davon heute das ist, was du uns ganz persönlich mitgeben willst. Amen.
Amen. Ist es nicht schön, noch eine gute Woche, dann ist die stille und besinnliche Zeit vorbei und dann kehrt wieder Ruhe ein. Advent heißt Ankunft. Und wir sind ja auf dem Weg zum Weihnachtsfest und erinnern uns des Ankommens von Jesus Christus als Mensch in diese Welt. Aber Advent meint auch noch was anderes, nämlich den sogenannten zweiten Advent, nicht Sonntag, sondern den zweiten Advent, nämlich das Wiederkommen von Jesus Christus. Wir müssen uns ja nicht groß vorbereiten auf das bereits Angekommensein von Jesus Christus, sondern die Frage, die uns ja viel bedrängender ist, ist die Frage, sind wir gut vorbereitet, wenn der Herr wiederkommt? Und deshalb war die Adventszeit auch nicht so eine Spekulatius, Lebkuchen, Glühwein und Weihnachtsmarktzeit, sondern in vielen christlichen Gemeinden eher so etwas wie eine Fastenzeit, eine Zeit der Besinnung. Das Bibelwort, das ich für unseren Gottesdienst heute ausgesucht habe, kommt aus der Offenbarung und es heißt dort: Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an. Manchmal ist es ja gut, wenn ein Prediger bei der Vorbereitung seine Frau fragt, und ich habe meine Frau gefragt, was fällt dir denn bei diesem Bibelwort ein? Manchmal sagt sie, da muss ich überlegen, dann hat sie irgendwelche klugen Gedanken. Und diesmal kam es wie aus der Pistole raus, bei diesem Bibelwort fällt mir ein Bild ein, nämlich das Bild, das in der landeskirchlichen Gemeinschaft hier in Haiger hängt. Und als sie als Kind dort war mit Erika und anderen und von dem, was da geredet wurde, nicht so angesprochen wurden, das heißt im Klartext, sie haben sich gelangweilt, dann hatten sie nur die einzige Chance, eben eine ganze Stunde dieses Bild sich anzusehen. Und da wird dann eben auch deutlich, dass so ein Bild als Bild auch eine Predigt sein kann. Wenn dieses Bild meine Frau so beeindruckt hat, dann wollte ich das sehen. Aber da kommt man so schwer rein in dieses Haus bei der landeskirchlichen Gemeinschaft. Es ist immer verriegelt, da steht man im wahrsten Sinne des Wortes vor der Tür. Aber dank der Stadtwerke von Haiger, die an einem Tag Strom und Gas und Wasser da abgelesen haben, konnte ich reinflutschen, habe mir das Bild angesehen und habe es fotografiert. Und hier ist es. Als ich dieses Bild mir angesehen habe, kannte ich es. Ich kannte dieses Bild. Ich kannte aber nicht dieses Bild, sondern die Vorlage dieses Bildes, denn das Original hängt in der Nationalgalerie in London und ist sozusagen zu diesem Bibeltext ein so oft verwendetes Motiv. Und dieses Bild ist gemalt von einem der Brüder Wengenroth, die hier in Haiger ein Tapeten- und Malerbedarfsgeschäft hatten. Was für eine Gabe, ein solches Bild zu malen. Ich konnte leider nicht lange vor diesem Bild verharren, weil die von den Wasserwerken dann auch wieder gehen wollten. Aber dieses Bild und dieses Bibelwort, siehe, ich stehe vor der Tür, hat mich inspiriert, euch heute einzuladen und mitzunehmen, diesen Vers, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe bei euch an, einmal unter drei Perspektiven zu betrachten. Nämlich die erste Perspektive ist, Jesus steht vor der Tür und klopft an bei der Gemeinde. Jesus steht vor der Tür und klopft an bei dir. Und Jesus steht vor der Tür und klopft an als der wiederkommende Herr. Jesus steht vor der Tür der Gemeinde. Ich lese diesen Vers mal im Zusammenhang aus Offenbarung 3. Da geht das los, Vers 14, das sind die Sendschreiben in der Offenbarung. Und hier handelt es sich um den Brief an die Gemeinde in Laodicea. Und da heißt es, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist und weder warm noch kalt, werde ich dich ausspeien aus meinem Mund. Na, ein wirklich beeindruckendes Urteil über eine Gemeinde. Die Gemeinde in Laodicea war eine wohltemperierte Gemeinde. Nicht zu kalt und nicht zu heiß, eben lauwarm. Man entschied sich für den goldenen Mittelweg und ja, sie sagten auch von sich, dass es bei ihnen anders zuginge als in Korinth. Sie bräuchten keine Bußprediger und sie bräuchten auch keine Reuetränen, denn bei uns ist das nicht notwendig. Doch die brennende Liebe zu Jesus, ja, die von dem Wunder seiner Vergebung herkommt, von dieser brennenden Liebe, war in dieser Gemeinde wenig zu spüren. Lau. Und eine Speise, die lau ist, ja, die schmeckt dann auch nicht. Und wenn man dann noch weiterliest, dann wird das über diese Gemeinde noch interessanter. Da heißt es dann, ich kenne deine Werke, dass du weder kalt noch warm bist. Ach, dass du kalt oder warm wärest, weil du aber lau bist, weder warm noch kalt, wirst du aus meinem Munde ausgespien. Und dann heißt es, ich bin reich, sagt die Gemeinde von sich, und habe genug und brauche nichts. Und ich weiß nichts, dass du elend und jämmerlich bist, arm, blind und bloß. Also reich sein, nichts nötig haben. Schlimmer kann eigentlich eine geistliche Arroganz einer Gemeinde nicht beschrieben werden. Aber in der Nachbarschaft von Laodicea gab es ja auch noch andere Gemeinden. Zum Beispiel die Gemeinde Hierapolis. Dort gab es heiße Heilquellen und wer krank und gesunden wollte, der ging dahin. Und diese Heilquellen haben dann auch zur seelischen und körperlichen Gesundheit beigetragen. Oder die Gemeinde Kolossee, die hatten kristallklares, kaltes Bergwasser. Also das Wasser war sozusagen Sinnbild für den Zustand der Gemeinden. Siehe, ich stehe vor der Tür in unserer Gemeinde und klopfe an und frage dann, was würde der Herr, wenn er wiederkommt, bei uns für eine Gemeinde vorfinden. So eine wie in Laodicea, so immer den Mittelweg, nicht lau, nicht warm, nicht kalt. Oder so eine wie in Hierapolis, heiße Heilquellen, wo die Menschen in der Gemeinschaft der Gemeinde seelisch gesunden. Oder wie in Kolossee, kristallklares, kaltes Wasser, wo im wahrsten Sinne des Wortes gespürt wird, kommt her zu mir, die ihr mühselig und beladen seid, ich will euch erfrischen, erquicken. Was für eine Gemeinde würde der Herr vorfinden, wenn er in unsere Gemeinde kommt? Jesus steht aber nicht nur vor der Tür einer Gemeinde, sondern er steht auch vor der Herzenstür eines jeden Einzelnen von uns. Denn wenn wir den Vers richtig lesen, steht da, siehe, ich stehe vor der Tür und klopfe an und wenn jemand, wenn jemand von uns, ich, meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Und das ist die Frage, die eigentliche Adventsfrage. Spielt Jesus in deinem Leben eine Rolle? Und ja, welche Rolle spielt er in deinem Leben? Und wenn Jesus kommt, wiederkommt, wenn seine zweite Ankunft wahr wird, wen oder was würde er in dir vorfinden? Klar, du bist ein Christ, bist auch von Neuem geboren, hast deine erste brennende Liebe zu Jesus hinter dir, hast dich auch taufen lassen. Aber für viele ist die Glut erloschen und manche sind nur noch ein dampfender Haufen von Asche. Du hast die erste Liebe vielleicht verlassen. Das ist ja der Vorwurf, dem Ephesus gemacht wird, im Kapitel 2 der Offenbarung, Vers 4. Da lesen wir, aber ich habe gegen dich, dass du die erste Liebe warst, verlassen. Ich habe dich, meine erste Liebe, verlassen. Wenn Jesus in deinem Leben mal deine erste Liebe war, bist du in dieser Liebe noch drin? Oder hast du diese Liebe verlassen? Bist du auf dem Weg, so wie Scheidungen ja auch laufen vielfach, als erstes verebbt die Kommunikation? Sprichst du noch mit Jesus? Gibt es einen Austausch zwischen dir und ihm? Sicherlich. Da gab es mal eine Zeit, da war Jesus dein Ein und Alles. Und du hast die Bibel verschlungen, hast keine Predigt versäumt, hast die Predigten geliebt, hast keine Versammlung ausgelassen. Jeden freien Augenblick hast du zum Beten genutzt, im Wald, auf dem Feld, in der Natur. Alles hast du gemacht. Und ja, und wenn du unter Christen warst, habt ihr über Jesus gesprochen, über sein Wort und seine herrlichen Verheißungen. Christus war dein Leben, Sterben dein Gewinn. Wie gern hast du mit dem Psalmisten gesagt, wenn mir gleich Leib und Seele verschmachtet, so bist du doch Gott alle Zeit meines Herzens Trost und mein Teil. So lesen wir es im Psalm 73. Jesus stand im Zentrum deines Lebens. Und die Adventszeit fragt uns heute, steht er noch im Zentrum deines Lebens? Oder ist er an die Seite gerückt? Wo ist Jesus? Im Schlafzimmer oder im Wohnzimmer? Im Schlafzimmer, wo ich mit ihm bete, morgens vielleicht oder abends? Oder im Wohnzimmer, wo ich am Tisch sitze, wo das Leben stattfindet, wo der Alltag der Familie pulsiert? Denn es heißt ja auch, wenn jemand meine Stimme hören wird und die Tür auftun, zu dem werde ich hineingehen und das Abendmahl mit ihm halten und er mit mir. Also Jesus will zu mir kommen und mit uns Gemeinschaft halten. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Es wurde ja auch in der Moderation gesagt, dass das Hit und Schlagerhit war 1975. Jo, da war ich noch nicht ganz so alt wie heute und war Vikar in einer Gemeinde in Dortmund. Und in dem biblischen Unterricht, bei mir hieß das Konfirmandenunterricht, gab es immer so Stunden, wo ich dann den Teilnehmern am biblischen Unterricht gesagt habe, ihr könnt euch zur nächsten Stunde ein Lied aussuchen und das singen wir dann hier, aber jeder, der ein Lied aussucht, muss auch etwas zu diesem Lied sagen, welche Bedeutung es hat. Und dann hatten wir so ein Mädchen aus einer schwierigen Situation, 14 Jahre und das Leben hat es nicht mit ihr bislang gut gemeint. Und die sagte, ich wünsche mir das Lied, er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür. Und das haben wir dann natürlich gesungen. Die Konfirmanden, die BUler, die haben gelacht und ich habe sie dann in Schutz genommen und habe gesagt, ich habe nur gesagt, jeder soll ein Lied aussuchen. Ich habe nicht gesagt, dass es besonders fromm sein muss. Und dann habe ich sie gefragt, was verbindest du denn mit diesem Lied? Und dann sagt sie, meine Glaubensgeschichte. Er gehört zu mir, Jesus, wie mein Name an der Tür. Da, wo ich wohne, da wohnt auch Jesus. Und in diesen schlichten Versen, wie das ja oft bei so einem Schlager ist, stehen dann so Wahrheiten drin, die sie aus dem Wachstum in ihren persönlichen Glauben hinein erfahren hat. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür und ich weiß, er bleibt hier. Er bleibt hier. Er wird mich nicht verlassen. Nie vergesse ich den ersten Tag. Nie vergisst sie den ersten Tag, wo Jesus in ihrem Leben wichtig geworden ist. Denn ich fühlte, dass er mich mag. Das, was sie in ihrem Leben nicht erfahren hat, Liebe, Zuwendung, das Schlimmste, was diesem Mädchen passiert ist, dass sie am nachhaltigsten betrogen und verletzt wurde von Menschen, denen sie vertraut hat, ihren Eltern. Und dann sagt sie, ist es wahre Liebe, die nie vergeht? Oder Liebe, die vom Wind verweht. Sie war sich also am Anfang mit ihrer Beziehung zu Jesus Christus gar nicht einig. Ist es nun eine Beziehung? Ist es Liebe oder ist es keine Liebe? Dieses Hin- und Hergerissensein. Wer hier mit den jungen Leuten in der Gemeinde spricht, der erlebt das. Das sind so Phasen, die macht jeder mit. Und wer über seine eigene Bekehrung nachdenkt, wer sich über sein eigenes Ja zu Jesus Christus nachdenkt, der erinnert sich vielleicht an Ähnliches. Er gehört zu mir wie mein Name an der Tür und ich weiß, er bleibt hier. Alles fangen wir gemeinsam an. In dem Schlager. Alles fangen wir gemeinsam an. Das war für sie. Nachdem sie so Jesus Christus für sich erkannt hat, fängt sie alles mit ihm an. Auch aus dem Tal der Verletzung, auch aus dem Tal des Niedergeschlagenseins und der Einsamkeit fängt sie an. Und sie vergisst nie, dass sie einsam war. Nein, singt Marianne Rosenberg in dem Lied und sie sagt, nein, ich habe es ihm nicht leicht gemacht. Mehr als einmal habe ich mich gefragt, ist es wahre Liebe? So geht uns das doch auch in der Beziehung mit Jesus Christus. Wir machen es uns doch nicht leicht, wir fragen immer darüber nach. Und in der Gruppe der BUler war ein absolutes Schweigen, als sie dieses Lied auf diesen Weg ihres Glaubens ja erläutert hat. Und dann haben wir beschlossen, das musst du in der Gemeinde am Sonntag auch machen. Und dann hat sie das am Sonntag in der Gemeinde auch gemacht. Und dann haben wir auch dieses Lied gesungen. Das war natürlich für so einen Kirchengemeinderat in Dortmund sehr stark herausfordernd. Schlager im Gottesdienst 1975. Da konnte man vielleicht das Dankelied singen oder Herr, deine Liebe ist wie Gras und Ufer oder sowas. Aber das ging nun absolut nicht. Und dann hat sie ihr Zeugnis gegeben. Ja, und dann wurde es sozusagen das Lied der Gemeinde. Und wann ist ein Lied der Gemeinde, wenn ein Senior im alten Club es sich zum Geburtstag wünscht? Du gehörst zu mir, er gehört zu mir, wie mein Name an der Tür. Wenn das meine innere Haltung ist, wenn ich den Herrn erwarte, den wiederkommenden Herrn erwarte, dann kommt er ja nicht zu mir als einen fremden Menschen. Und ich werde ihn auch nicht als einen Fremden empfangen, sondern wir sind beide in der Gemeinschaft zu Hause und werden das Abendmahl feiern. Und der dritte Gedanke, Jesus vor der Tür seiner Wiederkunft. Ich war in Jerusalem mit meinem Sohn, 10 Jahre, und wir standen im Garten Gethsemane. Und wenn man im Garten Gethsemane steht, dann guckt man rauf zu den Stadtmauern Jerusalems und sieht dann das goldene Tor oder das Tor auch des Erbarmens, das zugemauert ist. Und in Jerusalem, wer da schon mal war, gibt es das Damaskustor, das Herodestor, das Jaffa-Tor, das Löwentor, das Neue Tor, das Zionstor. Aber das goldene Tor, das Tor des Erbarmens, ist zugemauert. Und dann fragt der Kleine: Papa, wie dumm muss man sein, um in einer Mauer ein Tor zu bauen, das man dann zubaut, zumauert? Dann habe ich gesagt, dieses Tor wird sich öffnen, wenn Jesus wiederkommt. Darauf fiel ein Jude, der neben uns stand, mir ins Wort und sagt: Nein, dieses Tor wird sich nicht öffnen, wenn Jesus wiederkommt, sondern dieses Tor wird sich öffnen, wenn der Messias überhaupt mal kommt. Und dann fang sozusagen ein jüdisch-christliches Streitgespräch am Ostermorgen im Garten Gethsemane statt. Und der Kleine stand dazwischen und immer bom, bom, bom und wusste gar nicht, was er angerichtet hatte. Und so intuitiv hat er wohl gesagt, wenn ich diese Diskussion schon losgetreten habe, dann werde ich sie jetzt auch beenden. Und hat er gesagt, es ist mir eigentlich wurscht, egal ob da einer kommt oder wiederkommt, die Hauptsache ist, es kommt einer. Dann nahm ihn seine Mutter an die Seite und sagte: Weißt du, lass sie da mal, die Alten. Man ist ja dann auch mit 35, 38, 40, 50, immer schon alt. Lass mal die Alten. Hat sie ihren Sohn in den Arm genommen und hat gesagt: Weißt du, Jesus ist immer bei dir und der behütet dich und der bewacht dich. Und Jesus wird auch wiederkommen und das ist die Erinnerung dieses Tores. Und Jesus geht auch mit dir in schwierigen Zeiten und in schönen Zeiten. Und ein paar Jahre später hat er ja dann auch erlebt, was schwierige Zeiten bedeuteten, als seine Mutter starb. Jesus steht vor der Tür seines Wiederkommens und klopft an. Und dann ist die Frage, sind wir kalt oder heiß? Sind wir zu rettende Sünder und Einsame und Verlassene? Oder steht er vor der Tür vor Menschen, die sich über seine zweite Ankunft freuen? Wir lesen: Wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Das ist die Frage im Lukas. Wenn der Menschensohn wiederkommt, wird er auch Glauben finden auf Erden? Und Jesus erzählt das Gleichnis von den 10 Jungfrauen und 5 davon Törichte, die ihre Lampen zwar dabei hatten, aber kein Öl, die so ihre Traditionen pflegten. Man hat halt die Lampe dabei, aber das, was eigentlich die Leuchtkraft einer Lampe ausmacht, Öl hatten sie gar nicht dabei und sie waren da wohl sehr weit weg. Und was nützen uns schöne christliche Traditionen, was nützt uns dieses alles, wenn in uns nicht so der Geist lebendig ist, der Geist Gottes lebendig ist und wo wir sagen, wie immer sich unser Leben gestaltet, er wird wiederkommen. Siehe, ich stehe vor der Tür, klopfe an und wenn jemand meine Stimme hört und die Tür öffnet, so werde ich zu ihm hineingehen und das Mahl mit ihm essen. Und er mit mir. Vielleicht ist es gut, ich mache das so von Zeit zu Zeit, dass man sich nochmal zurückerinnert, wie Jesus zum ersten Mal an die Tür bei dir geklopft hat. Vielleicht erst leise und ganz zaghaft und dann vielleicht etwas lauter. Vielleicht hat er aber auch durch Schicksalsschläge mit aller Kraft und Macht die Tür bei dir eingetreten. Würde ich so ein Bild malen sollen, Jesus steht vor der Tür und klopft an, so würde mein Bild aussehen, ein Raum, ein dunkler Raum, wo ein Mensch auf einem Stuhl sitzt, in sich zusammengekauert Und draußen vor der Tür eine Lichtgestalt, so als Sinnbild für Jesus. Und meine Tür hätte aber nur eine Klinke, nämlich die Innenklinke. Und wenn ich sie nicht öffne, wenn ich mich verriegle und wenn ich mich verrammle und wenn ich mich zumache und wenn ich sie nicht öffne, wenn ich mich nicht öffne für die Botschaft von Jesus Christus, dann wird sie wohl auch nicht bei mir einziehen können. Ich hoffe, dass wir in dieser Vorweihnachtszeit und in der Weihnachtszeit das Anklopfen von Jesus Christus an unsere Tür nicht überhören. Amen. Ich möchte noch beten. Lieber Vater im Himmel, durch Jesus Christus klopfst du bei uns an auf ganz unterschiedliche Weise. Manchmal überhören wir dieses Anklopfen im lauten Getöse und Getriebe unserer Zeit, weil sowas, so vieles an unsere Ohren herangeschallt wird, dass deine Botschaft oft zu uns nicht durchkommt. Und selbst wenn sie unseren Kopf erreicht, ist es noch lange nicht gesagt, ob sie auch in unserem Herzen ankommt. Und deswegen bitten wir dich, schenke uns Zeit des Durchatmens, der Stille, der Ruhe, dass wir uns in die Ecke setzen und mal drüber nachdenken. Wie ist das denn mit mir und dir, Jesus? Sind wir ein Team? Gehen wir zusammen? Verlasse ich mich wirklich noch wie bei der ersten Liebe auf dich und dein Wirken in meinem Leben? Oder bist du nur schmückendes Beiwerk geworden, weil es halt dazugehört? Helf uns, dass wir unsere Beziehung immer wieder neu auffrischen, erneuern, ermuntern können. Und geh mit uns dann auch durch diese Zeit. Tja, und Vater, wir bitten dich für alle die Menschen, die noch verschlossen sind, die die Tür zu dir noch nicht öffnen konnten, weil sie so viele Gegenargumente haben, weil sie Vorbehalte haben, weil sie mehr Zweifel als Zuversicht, mehr Unsicherheit als Gewissheit tragen. Schenke ihnen den richtigen Blick und mach sie dann bereit, ihre Tür zu öffnen, damit du einziehen kannst. Amen. Das, was wir jetzt miteinander singen wollen, ist: Wir sind eins. Und da Teilen bekanntlich eine christliche Tugend ist, habt ihr jetzt Gelegenheit, euer Vermögen zu teilen und das, was ihr im Portemonnaie habt, die Hälfte davon in die Kollekte zu tun.